Es ist Montag, der 19. Februar.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und wir sind es heute wieder für Sie, der dubiose Ramsch-Millionär mit dem übersteigerten Ego und die persische Krawallschachtel. Wir sind Hoss und Hopf für Leute mit Abitur. Niki Hassania ist da.
Du bist Millionär? Guten Morgen, Niki.
Ja, nein, nein, um Gottes Willen, bitte nicht. Nein, das war doch nur ein Witz. Ich kann mich ja übrigens jetzt, das ist ja schön, dass du da bist, kann ich mich ja direkt bei dir beschweren, denn die Lufthansa, das Bodenpersonal, geht ja am Dienstag mal wieder in den Warnstreik. Verdi hat es gesagt, du kannst jetzt Stellung dazu beziehen.
Wir werden die Nächsten sein.
Ja, gut, dann, dann grüßen wir an dieser Stelle ganz herzlich noch Jasmin Mbarek.
Happy Birthday!
Happy Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, liebe Jasmin, happy birthday to you. Alles Liebe, alles Gute nachträglich zum 25. Geburtstag.
Ich konnte es gar nicht glauben, 25.
Ja,
such a baby.
Ja.
Warum ist sie denn schon so weise und klug?
Ja, wirklich, oder?
Sie ist älter als ich.
Sie ist älter als ich und sie ist, ich traue es mich eigentlich kaum zu sagen, und sie ist doppelt so jung wie jemand anders, der heute Geburtstag hat, die wir auch ganz herzlich grüßen. Ming Kai Fan Thi.
Happy Birthday!
Hat runden Geburtstag. Ganz, ganz liebe Grüße.
Alles
und
liebe
wir Grüße. Bleiben im Bereich der Glückwünsche.
Gewinner des Tages.
Olli Schulz ist auf Platz 1 der Albumcharts. Und da gratulieren wir auch ganz herzlich.
Herzlichen Glückwunsch.
Können wir am kommenden Wochenende drüber sprechen? Da wird er nämlich zu Gast in der Wochenendballage sein. Und da werden wir uns dann, glaube ich, mal ganz intensiv ein bisschen über Musik und darüber unterhalten, dass man mit einem Album, das, wie sagen Musiker mal, es ist mein persönlichstes Album, aber dass man damit dann auch so erfolgreich sein kann.
Und
das
wenn
er
in Hamburg auftritt, sind wir da.
Da kannst du mal davon ausgehen. Da kannst du einen drauf lassen, sagen wir. Und da, also, aber ein anderer Gewinner des Wochenendes, das ist natürlich, schauen Sie, es geht ja nicht nur um Bayern, es geht um ganz Deutschland, es geht um die Welt. Markus Söder hatte ein ganz tolles Foto mit Kamala Harris am Rande der MSC. Also das ist nicht die Markus Söder Convention, sondern ich glaube, was ist das dann? Munich Security Convention oder was? Also die Münchner
Conference,
Conference, ja klar, Münchner Sicherheitskonferenz. Und Kamala Harris, die noch amtierende US-Vizepräsidentin, ist ja auch in Deutschland gelandet, am Freitag war es. Und Markus Söder, schauen Sie, war doch ein gutes Foto, hat ihr ein Lebkuchenherzerl überreicht. Ich glaube, irgendwie nach dem Motto, irgendwie, ich bin der Geilste oder wer hat die Längsten, ich weiß nicht. Auf jeden Fall hat er ihr ein Lebkuchenherz überreicht. Das Foto hat er bei Twitter geteilt.
Er war sehr wichtig.
Er war sehr wichtig. Er war der erste Mann, der sie empfangen hat. Sie hat auch ein Foto bei Twitter geteilt, wie sie über den roten Teppich geht, von der Maschine weg. Und Söder war nicht zu sehen, denn sie hat ihn einfach verdeckt. Also sie hat da mal gesehen, wie unterschiedlich man so Prioritäten
sieht. Man ihn so ein bisschen so wie so ein Dämon im Hintergrund?
Ja, aber
oder?
Man sieht nur so sein eines Bein mit dem wieder viel zu langen Hosenbein und dann seinen Kopf mit den Fieselhaaren, die ja wieder so irgendwie mit so ein bisschen Gel gestaltet.
Das ist auch schon hart, weil er ist ja wirklich 2 Meter groß oder
wirklich
so.
Unfassbar groß, ja, total. Aber ja, von der Münchner Sicherheitskonferenz ist richtig viel hängen geblieben? Eigentlich nicht, ne? Wie sagte Franzi Zimmerer, das ist so ein bisschen
Coachella.
So eine Art Coachella, ne? So für so Sicherheits- und Verteidigungsleute. Richtig viel hängen geblieben ist meines Erachtens eigentlich nicht.
Ich hatte auch mit mehr gerechnet, aber ja. Überschattet natürlich auch von Nawalnys Tod.
Genau, da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen. Ansonsten weiß ich immer nur, dass es ja im Bayerischen Hof, wie man so schön sagt, wo das ja traditionell stattfindet, ist auch die 60. gewesen, dass es unfassbar eng dort sein muss. Dass man sich, also dass quasi sich auf den Fluren, wenn da nicht aufgepasst wird, verhasste Delegationen begegnen und so. Stell mir gerade vor, da ist wieder Münchner Sicherheitskonferenz und einer hat es wieder komplett vergessen, Olli Polak, der dann einfach im Bademantel durch den Bayerischen Hof läuft.
Richtung Sauna.
Ja, und hat irgendwie die Chinesen verstört oder so.
Ich fand aber auch die Berichterstattung sehr interessant. Irgendwie auf Phoenix hast du dann gesehen, haben sie die Rede von diesem chinesischen
Außenminister
war das?
Ah ja, richtig.
Yi Wang heißt der.
Ja, dass China sich immer so sehr für Frieden eingesetzt
genau,
hat.
Genau, wir haben nie jemanden angegriffen und bla. Und der redete einfach so wirklich freundlich, wie der Asiate generell ja auch wirkt.
Richtig.
Und dann der deutsche Kommentator nach der Rede, das ist natürlich alles erlogen. Und da dachte ich mir so, wow, das ist sehr offen und ehrlich hier.
Die Schlagzeile des Tages.
Nach Werbung Gierserreis für Schwarz-Gelb, Lindemann bietet FDP-Koalition an. Das berichtet der Spiegel. FDP-Generalsekretär Gierserreis kritisierte die Ampelpartner und warb für eine Allianz mit der Union. Sein CDU-Amtskollege Lindemann reagiert nun mit einem Koalitionsangebot und spricht von einem, Zitat, ähnlichen Politikverständnis. Das ist ja schon wahnsinnig witzig. Also auch an dem vergangenen Wochenende hat speziell die FDP wieder nichts ausgelassen, die Ampel zu diskreditieren. Also Gierserreis, der FDP-Generalsekretär, sagte, ich bin fest davon überzeugt, dass eine bürgerliche Koalition aus CDU, CSU und FDP in der Lage wäre, die Probleme des Landes nicht nur gemeinsam richtig zu analysieren, sondern tatsächlich auch gemeinsam Lösungen zu finden. Lindemann von der CDU sagt, top Idee, also bitte, ne, könnt ihr doch machen, ne? Kommt doch hin. Also Lindemann sagt, es ist unbestritten, dass wir als Union die größte inhaltliche Schnittmenge mit der FDP haben. Mit der FDP ließe sich eine bürgerliche Politik am ehesten verwirklichen. Setzt natürlich voraus, dass die FDP in den Bundestag einzieht. Das sehe ich momentan eher kritisch.
Das wird das Problem sein. Also ja. Ist ja noch ein bisschen hin, aber zahlentechnisch würde so eine Koalition natürlich nicht zustande kommen.
Ja.
Aber ich finde es einfach insofern interessant, als dass das ist der Generalsekretär, ist jetzt nicht Kubicki von der Sideline, wie er da so reinpöbelt, sondern ist jetzt der FDP-Generalsekretär, der jetzt ganz offen damit umgeht, jetzt schon Wahlkampf zu machen und eigentlich zu sagen, Leute, das wird nichts mehr hier. Kriegen nichts mehr gebacken, forget it.
Ja, genau, bei der FDP regiert die nackte Angst. Also komplett, die sind durch die ganzen Landtagswahlniederlagen, durch die Umfragen, jetzt liegen sie bei 3,5%, vielleicht bei 3%. Also die FDP ist quasi so ein bisschen, Christian Lindner ist ja Thomas Tuchel der Ampel. Und die machen jetzt wirklich Frontalopposition gegen die eigenen Ampelpartner in der Hoffnung, dass man sich da irgendwie noch erholen könnte. Aber das wird natürlich nichts. Also,
aber da fehlt mir so ein Sportgeist, so dass man sagt, ey, es ist noch nicht Spielende, es ist noch echt weit hin bis zur Wahl.
Ja.
Man gibt jetzt alles.
Fängst du jetzt auch schon an, so an mit Fußballvergleichen, so Schwäne wie in der Sozialdemokratie immer? Wir liegen nur zu 2 zurück, aber das ist erst Halbzeit, wir gewinnen noch 3-2, sowas.
Ja, aber dieser Spirit fehlt ja wirklich komplett. Es ist so noch nicht mal, es ist ja wirklich noch alles drin, in Anführungsstrichen.
Aber nicht für die FDP. Nee, es ist halt, sie stellen halt fest, egal
aber
was sie machen.
Aber du sitzt gerade an der Macht, dass man das nicht nutzen will für irgendwie so seine Fußspuren im Sand, so
doch,
gar nichts.
Doch, das nutzen sie für ihre Fußspuren im Sand, aber die Fußspuren sind eher Bremsspuren. Also es ist halt immer dieses, was immer entschieden wird. Wir haben es ja jetzt auch zuletzt wieder erlebt, zum Beispiel beim Lieferkettengesetz. Ob das jetzt richtig oder falsch ist, sei mal völlig dahingestellt. Aber was die FDP immer macht, ist natürlich zu blockieren, dass sie sagen, sie wollen den größeren Quatsch verhindern, weil ihre DNA scheint einfach die Opposition zu sein. Man muss ja aufgrund der Erfahrung der letzten 20 Jahre sagen, Regierungsbeteiligung bekommt ihnen nicht. Wann immer sie in der Regierung waren in den letzten 20 Jahren, haben sie unfassbar auf die Fresse gekriegt und waren halt the incredible shrinking man. Und
ich will das jetzt aber auch gar nicht so schlecht reden. Ich kann nur ahnen, wie frustrierend es sein muss, wenn du ein Thema hast oder so und dann in diesen Besprechungen sitzt mit SPD und Grüne in deren Fall und das Gefühl hast, nope, das kriegst du hier nicht durchgeboxt. Ja. Und das Gefühl teilen sie ja alle. Das hat die SPD und die Grünen haben das auch. Und das ist natürlich echt frustrierend. Und trotzdem möchte man echt alle schütteln und sagen, ihr sitzt gerade an der Macht. Ihr werdet es so bereuen. Ihr werdet es einfach so bereuen, wenn die Zeit abgelaufen ist und ihr merkt, ihr habt die Zeit komplett verplempert mit diesen zwischenmenschlichen Gegeneinander blockieren und nichts niemandem gönnen.
Ich werde es auf jeden Fall heute Abend bei NTV mit Katrin Göring-Eckardt besprechen können. Das ist doch genau der richtige Zeitpunkt, eine Grüne in der Sendung zu haben, mit der man dann quasi über sowas sprechen kann.
Amen.
Bin ich immer sehr dankbar, wenn ein FDPler sich vorher äußert. Amen.
Blattgold.
Praktiken gegen Palästinenser. Ägypten zieht gegen Israel vor höchstes UN-Gericht. Das berichtet NTV. 1979 unterzeichnet Ägypten als erstes arabisches Land einen Friedensvertrag mit Israel. Heute wirft das Nachbarland Israel Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht vor. Durch die Besatzung der palästinensischen Gebiete, den Siedlungsbau und die Vertreibung von Palästinensern. Tja, das ist jetzt der aktuelle Stand der Dinge. Wir haben ja schon in der letzten Woche darüber gesprochen, dass Ägypten sogar erwägt, das Camp David-Abkommen aufzukündigen. Jetzt ziehen sie vor das höchste UN-Gericht und im Grunde genommen zahlen sie da natürlich auf ein Sentiment ein, das in weiten Teilen der Welt ja geteilt wird. Also wir stellen fest, dass Israel immer weniger Menschen, immer weniger internationale Partner hat, die ihre Definition von Selbstverteidigung teilen. Allen zuvorderst natürlich die USA. Und dann hast du natürlich Länder wie zum Beispiel Ägypten, die halt an Gaza grenzen, und zwar also auf die heftigstmögliche Art und Weise. Also man sieht ja manchmal die Bilder von diesen Zäunen an der Landesgrenze, an der territorialen Grenze. Und man denkt immer, ist das jetzt irgendwie die Grenze zwischen Israel und Gaza? Nein, das ist die Art und Weise, wie Ägypten versucht, sich zu schützen. Da kann man sich natürlich immer die Frage stellen, woran liegt das? Und da sind wir wieder bei dem Thema der muslimischen Bruderschaft, der Solidarität. Die gibt es in dem Sinne nicht. Und jetzt geht's vors Gericht.
Es wird interessant, weil es jetzt das zweite, gell, der zweite Prozess. Ich meine, Südafrika hat ja auch schon geklagt und da gab es eigentlich auch eine Klatsche eher so für sie. Ja. Und Ägypten, ich habe das Gefühl, es ist eher ein Optics-Game, dass du so dastehen willst als arabisches Land für
Note,
wir kämpfen für unsere Brüder.
Ja.
Aber am Ende des Tages, eure Handlungen zeigen, ihr macht einen Scheißdreck. Und ich meine, jetzt auch in der Wüste da Auffanglager zu bauen, das ist so der nächste Schritt von.
Sind es tatsächlich irgendwie, ich habe irgendwas gelesen von 350.000 Zelten oder so.
Ich glaube, für 100.000 wird das vorbereitet. Und ganz ehrlich, das ist für mich auch wieder so ein Ding von bleibt uns ja fern.
Ja,
also
ja,
wir machen es in der Wüste, das hat nichts mit wir integrieren euch oder sonst irgendwas, sondern ihr bleibt schön da, damit es dann aber auch bitte schnell wieder zurückgehen kann.
Genau, genau. Ja. Also es ist so, es gibt nahe der Grenze zum Gazastreifen in der ägyptischen Wüste Sinai, da sind mehr als 100.000 Menschen, die in Zelten untergebracht werden können. Ja. Das ist so tatsächlich. Also das, was wir jetzt hier gerade angerissen haben, das ist dann jetzt der Weg der Gerichtsbarkeit. Und dann gibt es natürlich auch diverse Stimmen. Die wahrscheinlich lauteste und schrillste kam eben von Brasiliens Präsident Lula, der das Vorgehen Israels in Gaza mit dem Holocaust verglichen hat. Und Israel, da ist er wieder der gute alte Hitler-Vergleich, Israel mit Hitler verglichen. Was für Menschen mit einer auch nur brüchigen Geschichtskunde natürlich der absurdeste Vergleich überhaupt ist. Aber da stehen wir jetzt halt gerade.
Aber es ist das Wording, womit ich wirklich ein großes Problem habe seit dem 7. Oktober. Sei es Apartheid, weißer White Colonialism.
Genozid.
Apartheid, Holocaust, Genozid. Ich kann damit nicht umgehen. Ich finde das ganz schlimm. Ich finde diese Vergleiche absolut unangebracht, aber in der Zeit sind wir jetzt.
Fun Fact des Tages.
Kurz nach der Verurteilung, Trump präsentiert goldenen Sneaker für fast $400. Das berichtet die FAZ. Kurz nachdem ihn ein Richter zu einer hohen Millionenstrafe verurteilt hat, der frühere amerikanische Präsident Donald Trump eine eigene Sneaker-Marke auf den Markt gebracht. Ich wollte das schon lange tun, sagte Trump auf der Sneaker-Con in Philadelphia, wo er den Schuh präsentierte und anpries. Never Surrender High Tops heißen sie, also Never Surrender High Tops, $399. Und das Ganze geht über eine Internetseite raus. Ich meine, was? $350 Millionen muss er zahlen? Das war jetzt die jüngste Strafe.
Für seinen Immobilienbetrug.
Genau, richtig. Und also da muss man natürlich ein paar Schuhe verkaufen, würde ich jetzt mal sagen.
Hast du die Dinger gesehen?
Ja, ich habe die Dinger gesehen. Die
sie
sehen
sind
natürlich,
golden.
Na, they're golden. They're golden. They smell freedom. Na, die sehen halt aus, als könntest du sie natürlich in Düsseldorf bei Jades kaufen. Also völlig klar. Sie sind also absolut geschmacklos, dass ich glaube, eine Partnerschaft mit Philipp Lein ist eigentlich im Grunde genommen nicht mehr zu vermeiden.
Da fehlen die Totenköpfe.
Da fehlen die Totenköpfe. Also,
aber es ist wirklich so shitty mal, Air Force Ones.
Hör mal, Carmen, ich hab die Dinger gesehen von Trump. Da. Hör mal, das ist eine super Sache. Das können wir hier in Dubai, können wir das tragen, wenn wir in der Mall spazieren gehen. Super. Ja, Robert, bring mir die Dinger mit. Das ist ja klasse. Also absolut geschmacklos. Jetzt mal, wenn man so Style-Fragen sagt, ich finde sie insgesamt schon auch, also ich würde die eher jetzt zum Beispiel anziehen als die rote Trump-Kappe. Das muss man schon
aber
sagen.
Aber die rote Trump-Kappe ist wenigstens on brand, die passt zu ihm. Ja. Hast du ihn, kannst du dir überhaupt vorstellen, ihn jemals in Sneakers rumlaufen zu sehen? Wirklich,
ja gut, ich habe auch schon Ciano Jobatai im Frühstücksfernsehen im Öffentlich-Rechtlichen jahrelang gesehen. Also ältere Herren mit hohen Basketballhalten, da fällt mir ein, ich habe mir Reebok Pumps gekauft. Vielleicht sollte ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, was das Thema
angeht. Zu deinem Longboard?
Ja, zu meinem ja, sie sind halt sehr flashy. Ne? Das ist halt so ein bisschen so der Claudia Effenberg-Style. Aber ich finde das, also sie sind absolut geschmacklos und auch irgendwie geisteskrank. Aber ich mag da jetzt den Stab nicht so extrem drüber brechen. Zumal du weißt, wie ich zum EU-Hoodie stehe seit Jahren. Also ich finde.
Du hast dir 5 gekauft.
Ja, ja, genau. Also die stehen sich in ihrer Beschissenheit und in ihrer Verlogenheit in gewisser Hinsicht in nichts nach.
Ich liebe aber, dass bei der Werbung zu diesen Sneakers noch draufsteht, strict limit of 3 pairs per customer.
Okay.
Also als wie...
Aber warum?
Ja, um irgendwie so ein Marktüberflow, weißt du, damit da Leute das nicht verticken können oder so, dass sie nicht verramscht werden.
Ja.
Dass jeder wirklich nur 3, wie zu Corona-Zeiten, dass jeder nur so 2
Butter-Dinger
kauft. Ja. 2 Rollen Toilettenpapier für eine ganze Familie.
Und kaufen sie jetzt morgen auch dann schon den Treppenlift von Joe Biden für $16,000.
Also das da wäre authentischer.
Ja, eben, ne? Irgendwie was weiß ich, Katheter oder so. Also es muss ja irgendwas jetzt passieren.
Let me spill your hair.
I can smell your hair. Oh Gott, ist das alles fürchterlich.
Sowas kann man sich nicht ausdenken.
Russischer Medienbericht, Nawalnys Leichnam offenbar aufgetaucht mit blauen Flecken am Körper. Das berichtet der Stern. In den letzten Stunden rätselten Familie und Öffentlichkeit, wo die Leiche des im Straflager ums Leben gekommenen Kreml-Kritikers Alexei Nawalny sein könnte. Laut Novaya Gazeta ist sie nun aufgetaucht und angeblich halt eben auch mit blauen Flecken. Also über den Fall Nawalny werden wir gleich ja nochmal 2-3 Worte verlieren. Zunächst aber noch eine Meldung von Reuters, dem Nachrichtendienst, angefügt. Nawalny was struck down with sudden death syndrome, his mother was told at Russian prison. Also übersetzt, die Mutter von Alexei Nawalny, ihr wurde mitgeteilt am Samstag, dass ihr Sohn offensichtlich zu Tode gekommen ist durch das sudden death syndrome, also.
Das ist wie plötzlicher Kindstod.
Ja, so eine Art plötzlicher, für Erwachsene. Also, Sudden Death Syndrome, berühmte andere Opfer waren unter anderem Abraham Lincoln, John F. Kennedy und natürlich viele weitere russische Oppositionelle, Dissidenten, Kreml-Kritiker. Also, das ist natürlich insgesamt eine absolut wahnsinnige Geschichte.
Das ist so eine freche Erklärung, also als Mutter eines Kindes zu hören, dein Sohn, also die Ungerechtigkeiten, die sie schon mitbekommen hat, die ihrem Sohn widerfahren sind und dann diese Erklärung für seinen Tod, da möchte ich aber wirklich hören, nee, wir haben ihm in den Kopf geschossen, als dass du sagst, einfach so.
Nimmt ja sowieso jeder an.
Ja, und da muss man sich eigentlich auch, ich habe wirklich jetzt mal Devil's Advocate im buchstäblichen Sinne für Putin, dass du sagst, der Typ Nawalny wurde mit Novichok vergiftet, sein Körper und mehrmals, der weiß noch, als er so blaue Hautfarbe hatte, also der wurde mehrmals vergiftet vom russischen System und dass er das überlebt hat, natürlich wird sein Körper, sein System wird nicht so fit sein wie Average Joe.
Ja, das ist jetzt nicht, als hätte man jeden Tag Ortomol genommen, das ist richtig, ja, genau. Das muss man sagen.
Aber dass wirklich wir alle sofort wussten, dass sich hier um Mord handelt und Putin ein Mörder ist.
Ja.
Was sagt das über Putin aus? Ja,
also ich meine, dass Prigozhin jetzt nicht ein bisschen Pech beim Flugzeugfliegen hatte, war uns auch sofort klar. Ne? Und das Timing.
Aber wie spielt schlimm
ja auch
musst du als Mensch sein, dass das Go-To bei jedem Todesfall ist, der hat ihn umgebracht.
Das ist richtig.
Das ist wirklich schlimm. Also ich hoffe, Putin denkt abends darüber nach, wie die Welt über ihn denkt.
Ja, darüber denkt er mit Sicherheit nach, zumal ja die Meldungen vom Tode Nawalnys ziemlich genau pünktlich in die Gazetten den Weg fand, als Selenskyj auf der Münchner Sicherheitskonferenz gesprochen hat, beziehungsweise als er in Berlin gelandet ist bei Olaf Scholz. Das ist wahrscheinlich auch kein Zufall.
Die Botschaft ist, wer sich mir in den Weg stellt.
Naja, klar. Ich meine, hätte es dieser Botschaft noch bedurft? Ich würde jetzt mal behaupten, nein. Das haben wir vorher auch schon alle gewusst. Aber es wurde nochmal dick unterstrichen. Und die Frage ist ja nur, wie wurde Nawalny erledigt? Also entweder kurzfristig, also wie auch immer jetzt stranguliert, erschossen, wir wissen es ja nicht, so. Oder mittel- bis langfristig, indem er natürlich unter schlimmsten Haftbedingungen gelebt hat. Hajo Schumacher hat es irgendwann mal beim Radio 1 Kommentar auch erzählt, dass der, also nicht Hajo Schumacher, sondern Nawalny, ein Jahr lang alleine auf einen Zahnarzttermin gewartet hat. Oha. Für uns alle ist es ja immer schwer, uns vorzustellen, was dann wirklich Schmerzen bedeuten oder Folter im Gefängnis. Aber wenn du sagst, dass jemand ein Jahr auf einen Zahnarzttermin wartet, dann hast du relativ konkrete Vorstellungen davon, wie jemand da behandelt worden ist. Und die Frage, die wir uns natürlich alle immer gestellt haben, warum zur Hölle ist er zurück nach Russland gegangen, wo doch der Tod auf ihn wartet? Und ich kann mir das ja nur so erklären, dass es irgendwie Teil der russischen Mentalität sein muss, diese Art von Märtyrertum als Oppositioneller, als Regimekritiker zu leben. Ich kann es mir anders nicht erklären.
Oder
denn er muss ja gewusst haben, was da auf ihn wartet.
Oder doch ein Deal, der, surprise, surprise, gebrochen wurde von Putin. Mhm. Oder dass er wirklich dachte, so dreist sind die nicht.
Naja,
also,
aber
dass
dann,
du denkst, all ja. eyes, jetzt sind alle Augen auf mich gewesen, das würden sie nicht wagen, dafür bin ich gerade zu groß.
Ja, aber da würde ich dann die Gegenthese anfügen wollen, dass jemand, der sich so intensiv mit Putin beschäftigt hat wie Nawalny,
das besser wissen.
Ja, natürlich. Mhm. Und weiß, dass der Typ nun wirklich überhaupt nicht vertrauenswürdig ist, dass man sich auf den nicht verlassen kann. Also davon überrascht sein zu sagen, huch, der hält sich nicht an sein Wort, wenn du dich immer mit dem beschäftigt hast, das glaube ich tatsächlich nicht.
Unterm Radar.
Hessenschau, rassistische Tat vor 4 Jahren, Trauer, Wut und Hoffnung. Tausende erinnern an den Anschlag in Hanau. 4 Jahre nach dem rassistisch motivierten Attentat von Hanau haben mehrere tausend Menschen der Opfer gedacht. Sie setzten auch ein Zeichen gegen Rassismus und prangerten erneut behördliche Fehler an. Es ist eine Meldung vom Wochenende. Rund 10.000 Menschen waren am Samstagnachmittag am Kurt-Schumacher-Platz in Hanau-Kesselstadt. Ja, heute am 19. Februar jährt sich das Attentat zum 4. Mal bereits. Und was bleibt, sind Hinterbliebene, denen keine Gerechtigkeit widerfährt, die nach wie vor wenig Erklärung haben für das, was da schiefgelaufen ist, was da schiefgelaufen worden ist. Wir wissen es nicht genau.
Ferda Attermann, die Antidiskriminierungsbeauftragte, hatte sich jetzt auch geäußert und gesagt, dass die Hilfe oder die Solidarität seitens des Staates echt noch zu wenig, zu gering sei, dass, dass die Familien wohl drangsaliert würden vom Tätervater.
Ja, ja, wohl. Ja.
Also Horror.
Ja, ja.
Und es wirklich angebracht wäre, so eine Art Mahnmal oder so in Hanau aufzustellen, dass ja da einfach noch zu wenig geschehen ist.
Verlierer des Tages
ist der FC Bayern. Juhu!
Nein,
nein, sorry, das ist nicht nein. in Ordnung. Das ist Häme, das ist in einer solchen Situation, das gehört sich nicht. Was guckst du mich denn so schief an?
Ich mag ja Tuchel. Mag ich.
Da bist du ja, aber wirklich,
diese Ausraster-Videos, das ist
wirklich,
so schön. Die schaue ich mir in so einer Schleife gerne an, wie er so diese Spieler da anpöbelt.
Ich mag ihn halt einfach, wie er da mit seiner Kappe sitzt und mit seinen Ohren und so. Das, also, T-Online meldet, Bayern-Blamage, Tuchel 11 verliert 3. Spiel in Folge. Also der FC Bayern hat in Bochum 2-3 verloren. Man, also Experten sagen, schade, die Überraschung blieb aus, wird die Liga langweilig. ja, es ist natürlich erstaunlich, das hätte man ja nicht gedacht. Also wie man den FC Bayern kannte, dann war es immer so, sie haben vor einer Woche gegen Leverkusen 0-3 haben sie verloren, gegen die Bayer-Elfte ist damals groß gemacht, hat bitte Christoph Daum und dem Topi sind wir damals durchmarschiert. Jetzt mit dem Schapi Alonso, mit dem Spanier, da der heißt wie so eine Paella, fand er da durchgegangen. Also, der FC Bayern hat gegen Leverkusen 0-3 verloren, dann hat man in der Regel immer gesagt, die nächste Mannschaft, die dann gegen die Bayern antreten muss, die sind nicht zu beneiden, die kriegen richtig auf die Fresse.
Die müssen sich richtig warm anziehen.
Plötzlich verliert der FC Bayern 0-1 in Rom bei Lazio. Patsch. Und dann denkt man aber, oh, jetzt sind sie richtig sauer. Jetzt kann aber der VfL Bochum, der muss sich aber warm anziehen. Patsch. Verlieren sie 2-3. Dayot Upamecano kriegt zum zweiten Mal die rote, in diesem Falle die gelb-rote Karte, nachdem er schon in Rom rot gekriegt hat, weil er einem Spieler mit der offenen Sohle fast den Fuß durchgetreten hat.
An der Stelle möchte ich aber seinen Wikipedia-Eintrag kurz zitieren.
Ja, von Dayot Upamecano, nicht von Tuchel.
Unter der Rubrik Persönliches steht bei Wikipedia, mehrere Vereinsverantwortliche und Mitspieler schreiben ihm ein, Zitat, ruhiges und geerdetes Naturell zu.
Das ist natürlich witzig.
Ich habe so einen Wikipedia-Eintrag, diese Worte habe ich noch nie irgendwo gelesen.
Ja.
Und jetzt ausgerechnet bei einem, der zweimal rot bekommt.
Ist das nicht toll? Ist das nicht toll?
Geerdet?
Ja, geerdet. Ganz toll. Übrigens, die Bild-Zeitung hat es natürlich wieder wunderbar geschrieben. XG-Wert und Murphy's Law. Wackel, Tuchel, redet Bayern pleite schön. Weil Tuchel, und das ist natürlich mal super geil, weil so bei Fußballfans, also viele Bayern-Fans sind natürlich auch Bildleser. Und dann heißt das schon mal Wackel, Tuchel. Ne, weil jetzt, da wir reden, ist ja gar nicht mehr sicher, ob der überhaupt noch Trainer ist oder nicht. Und dann hat Tuchel offensichtlich im Field-Interview sehr viele Anglizismen benutzt, unter anderem so Murphy's Law, also sinngemäß, was schiefgehen kann, geht schief in so einer Situation. Und als es darum ging, wie scheiße die Bayern gespielt haben, sagte er unter anderem, wir hatten einen XG-Wert von, ich glaube, 3,6 oder 3,4. XG heißt es quasi Expected Goals. Das wird jetzt gerne im Fußball benutzt nach dem Motto, so wie sie gespielt haben, hätten sie eigentlich im Schnitt.
Aber ist das unter Fußballfans auch so dieser Ausdruck bekannt oder ist es?
Ja, das setzt sich jetzt so mehr durch, aber es ist eigentlich auch gibberish und das ist halt wie so ein Management-Talk, das ist halt Gelaber so. Weißt du, verlierst irgendwie 0-3 und sagst, ja, aber wir hatten einen XG-Wert von irgendwie 3, ist halt scheiße. So, und der Wackeltuchel fängt jetzt damit an und alle sagen, pass mal auf, stell dich lieber hin und sagst, da war die größte Kacke vor dem Herrn und sag jetzt nicht, wir haben einen XG-Wert von 3, noch was und irgendwie Murphy's Law, sondern sag, das war wirklich Käse und du gehst jetzt persönlich zu Jupp Heynckes und fragst ihn, ob er da nicht mal wieder anfängt. Also es wird jetzt natürlich, Thomas Tuchel. Ich habe also alles Weitere besprechen wir natürlich heute noch bei Fußball MML. Da freuen wir uns sehr drauf. Eins würde ich gerne noch anfügen. Es gibt ja jetzt immer mehr Fanproteste in den Stadien, weil die DFL ja sich für Investoren öffnen will. Und das nicht mit den Fans, mit den Fangruppierungen besprochen hat. Und daraufhin protestieren die Fans und werfen Tennisbälle. Es kommt immer mehr zu Spielunterbrechungen, weil die DFL sich bislang nicht gesprächsbereit zeigt mit den Fans. Da bist du wieder bei dem Problem, das die Ampel letzten Endes auch hat.
Sie müssen die Leute abholen.
Es wird nicht vernünftig kommuniziert. Und dann regt sich natürlich Widerstand. Und das kriegst du
und
natürlich nur.
Und der ist großartig im Fußball.
Es ist so witzig. Also am Anfang haben sie einfach die Tennisbälle geworfen ohne Ende. Dafür gibt es dann sehr lange Spielunterbrechungen. Jetzt gab es in einem Spiel, ich glaube in Rostock gegen Hamburg oder so, fuhren da plötzlich ferngesteuerte Autos über den Rasen. Mit so Rauchbomben oder so. Und du hast die Ordner, die da hinter den ferngesteuerten Autos herrennen.
Und jetzt sieht natürlich so unwürdig aus und hilflos.
Super unwürdig. Und als nächstes beim Freiburg-Spiel fliegen da plötzlich ferngesteuerte Flugzeuge durch die Gegend. Ich habe schon gesagt, ey, ich früher als Kind, wenn ich irgendwie ferngesteuerte Flugzeuge und Autos sehen wollte und Tennisbälle und was nicht alles, da sind wir zu Fedes gegangen oder Toys R Us. Jetzt gehst du halt einfach ins Stadion. Das ist doch toll. Was kommt als nächstes? Chinesische Spionageballons? Also es ist wirklich absolut großartig.
Die unbequeme Meinung.
Musk-Mitarbeiter sollen am Fließband schlafen. Das berichtet T-Online, um ambitionierte Projekte rechtzeitig fertigstellen zu können, griff Musk bereits in der Vergangenheit zu umstrittenen Methoden. Jetzt soll es einmal mehr geschehen. Er will die Effizienz seiner Tesla-Fabrik steigern. Dazu sollen Angestellte jetzt gefälligst in den Fabrikhallen pennen, um dann die Produktionstermine einhalten zu können. Also das finde ich dass der Chef ab und zu mal in der Firma gepennt hat, das weiß man ja.
Ich wollte gerade sagen, was für dieses für diesen Anspruch an seine Mitarbeiter, was das betrifft, denke ich mir, er lebt es auch vor wenigstens. Das ist nicht so ein Arsch, der das dann nur fordert und selber irgendwie Good Life hat.
Das ist toll, nur was die Mitarbeiter und Elon Musk trennt, sind unter anderem ungefähr 40 Milliarden Privatvermögen. Das muss man auch dazu sagen.
Ja, aber deshalb,
Wie viel 400, um Gottes Willen, 400 Milliarden.
Und wahrscheinlich noch viel mehr.
Ja.
Aber deshalb ja gerade, dass er sich eigentlich wirklich ein schönes Leben machen könnte und delegieren und rumkommandieren.
Ja.
Aber er ist ja wirklich mit Leib und Seele in seinen 100 Companies. Was hat er alles? Boring, SpaceX. Ich weiß gar nicht, wie er es macht, aber das finde ich.
Vielleicht sollte er ein bisschen weniger machen, Stichwort Cybertruck.
Ich wollte gerade sagen, aber die Sachen, die er dann macht, sind halt alle so half-assed.
Ja, das ist halt das Problem,
Es soll ja eigentlich auch ein Tunnel an der Westküste Kaliforniens sein.
Der Hyperloop, oder was?
Der Hyperloop gebaut werden und davon hört man auch irgendwie
vielleicht
nur
muss
so.
Man die Hamas fragen, dass sie denn, was das angeht, ja nur wirklich bedeutend besser aus.
Ja, also so Sachen, wo du denkst, mach eine Sache und mach die bitte richtig gut.
Ja.
Und jetzt hast du diesen Cybertruck, der ja eigentlich für die Apokalypse gemacht werden sollte und sie rostet wohl bei Regenwetter.
Das ist doch absurd. Die Karosse besteht doch, weiß ich nicht, aus, was ist das, Stahl oder so? Ne?
Und dann für mich sieht es aus wie dieses, kennst du doch Commodore oder Atari, diese alten Autospiele. Ich habe da immer so auf Amiga, habe ich Lotus gespielt, ich habe es geliebt.
Ja.
Und dieses Design von den Autos, diese Lotus-Autos, die sahen genauso ruckelig in 3D. Stimmt. Die sollten ja so 3D antäuschen.
Ja.
Und so sieht der Cybertruck für mich aus, im Schnitt so.
Ja, so ein bisschen, so ein bisschen wie so eine schlechte 3D-Grafik von so einem Fischer-Computer damals. Und andererseits sieht es so ein bisschen aus wie das Ding, was Homer Simpson designt hat damals bei den Simpsons, als er seinen Bruder gab, bei Herbert. Ja. Und und das Ding fängt halt an zu rosten, beziehungsweise die Spaltmaße sind eine Katastrophe, Design ist eh fragwürdig. Und dann stelle ich mir mal vor, und das soll jetzt der Typ sein, von dem ich mir einen Chip ins Gehirn implantieren lasse, oder was? Also.
Ja, ab der dritten Generation wäre ich dabei.
Morgen vielleicht schon der Skandal des Tages.
Kratzerkot und kleine Hirne. Pfauengang randaliert in Bottrop. Das meldet die Bild aus Bottrop. Pfau Kalle dreht am Rad, muss ich mit einer anderen Intonation sagen. Ist ja aus Bottrop. Pfau Kalle dreht am Rad. Seine Ehefrau und seine beiden Söhne sind durchgebrannt. Sie terrorisieren das beschauliche Bottrop-Kirchhellen, fühlen sich auf wie eine skrupellose Straßengang. Anwohner beklagen sich bei der Stadt, weil die Vögel in der Nachbarschaft randalieren. Die Pfauengang zerkratzt Autos, platziert ätzende Kothaufen in der Öffentlichkeit und gräbt Blumenzwiebeln aus. Was für eine Piepshow! Der Boss des Pfauenclans ist Kalle. Das Rad, das er schlägt, ist imposant. Sein Revier, und das macht ihm keiner streitig, das ist der Hof von Burkhard Sagel, mitsamt der Umgebung. Aber es ist offensichtlich so, dass die Frau von V. Kalle durchgebrannt ist.
Die Frau von V?
Die Frau von V mit den zwei Kindern. Und die sind wohl irgendwo im Gewerbegebiet unterwegs, was ja überhaupt gar keinen Sinn macht. Und jetzt ist richtig Alarm da.
Aber Bottrop-Kirchhellen, das ist ja auch der Moviepark. Ja,
wenn es den noch gibt, ne?
Früher war es ja Warner Brothers Moviepark und jetzt ist es nur Moviepark, glaube ich.
Ja.
Aber sind die da ausgebüxt oder was machen denn Pfauen in Bottrop?
Nein, irgendwo was machen Pfauen in Bottrop? Ja, die waren auf so einem Hof und jetzt ist ja die Frau weg von Kalle mit den beiden Kindern und jetzt also sind die da irgendwo im Gewerbegebiet. Keiner weiß, was sie da im Gewerbegebiet wollen.
Aber
Ich meine, Grünflächen wirst du in Bottrop wahrscheinlich auch nicht allzu viele finden. Deswegen sagen sie, dann gehen wir halt einfach irgendwo hin. Die sind jetzt,
Ich habe gestern bei Terra X noch gesehen, wie die USA immer mehr Städte von Schwarzbären belagert werden.
Ach was.
Und dass das ein großes Problem sei.
Ja.
Und come on. Also,
ja, dann lieber Pfauen.
Dann lieber Pfauen.
Ne?
Den Tritt zu. Nein, also ich wollte jetzt nicht gegen.
Was wolltest du?
Ich wollte jetzt nicht zu Gewalt auf.
Wolltest du zu Gewalt
gegen? Aber ich wüsste, ich könnte sie überwältigen, wenn sie mir was täten.
Das ist absolut richtig. Gut, andererseits natürlich, jetzt weiß ich auch, warum die Frauen im Gewerbegebiet sind, die wollen natürlich zum Reifencenter, weil die wollen ja ein neues Rad, verstehst du?
Aber es ist noch so ein halbes.
So, jetzt reicht's mir.
Der Trick der Woche.
Persönlichkeitstest. Welches Mitglied der Simpsons sind Sie? Das entnehmen wir dem Stern. Niki, wir machen jetzt den Live-Test mit dir. Welches Mitglied der Simpsons bist du?
Ich bin der rülpsende Barney.
Hallo Huber, ich bin bereits betrunken.
Also, Wollen wir noch mal gucken, was für ein Mitglied der Simpsons du bist. Also, sind sie männlich oder weiblich? Niki, für mich bist du weiblich gelesen, also bist du weiblich. Jetzt geht's weiter. Was war oder ist ihr liebstes Fach in der Schule? Fremdsprachen, Musik, Mathematik, Sport, die Pause, Geschichte?
Fremdsprachen.
Fremdsprachen, alles klar. Welches ist ihr liebster Nebendarsteller im Simpsons-Universum? Mr. Burns, Tingle Tangle Bob, Rektor Skinner, Patty und Selma, Maus Hitzlack oder der Comicbuchverkäufer?
Burns.
Simpsons, wie denn da, muss ich mir merken. Würden Sie sich selbst als clever bezeichnen? So ähnlich. Ha, was für eine Frage. Definitiv, da gibt es keinen Zweifel.
Ha.
Was für eine Frage, alles klar. Weiter. Was ist das beste Zitat aus der Serie? Bart, mit $10,000 wären wir Millionäre. Wir könnten uns viele nützliche Dinge kaufen, wie Liebe. Ich bin weiß Gott nicht leicht zu beeindrucken. Wow, ein blaues Auto.
Das bin ich schon.
Warte, und dann das noch der guten Ordnung halber. Oma, wir haben keine Lampe mit Klatschsensor. Ich kann dich nicht hören, ich klatsche in die Hände. Und der ist auch sehr schön. Ich habe alles getan, was in der Bibel steht. Selbst den Mist, der an anderer Stelle widerrufen wird. Welches Zitat?
Das mit dem blauen Auto bin ich.
Sehr gut. Welche TV-Serie gucken Sie am liebsten? Grey's Anatomy, Two Broke Girls, Tatort, Two and a Half Men, How I Met Your Mother, Big Bang Theory.
How I Met Your Mother ist das Beste.
Ah, ich weiß, es tut dir weh, weil eigentlich würdest du ja lieber Friends sagen, aber gibt's ja nicht. Jetzt wird das Ergebnis berechnet und du bist, juhu, ja, du bist Homer Simpson.
Echt?
Ja, du bist Homer Simpson. Ist das nicht toll? Homer entspricht ihrem Naturell am ehesten. Sie sind loyal, extrovertiert und ein echtes Partytier. Vielleicht sind sie kein Genie, aber sie sind auf jeden Fall kreativ und haben eine hohe Vorstellungskraft.
Was für ein backhanded Kompliment. Ja,
aber wie toll.
Sie sind dumm.
Aber ist das toll. Ich war Lisa Simpson übrigens. Das fand ich absolut.
Strebe.
Ich fand es absolut ernüchternd. Absolut ernüchternd. Die Tage war im Deutschlandfunk Kultur ein Interview zum 70. von Matt Groening mit einem Uni-Professor und Simpsons-Experten. Und bei der Einstiegsfrage, was seine Lieblings-Simpsons-Figur ist, sagte er Lisa Simpson. Da hatte ich schon gar keine Lust mehr weiterzuhören. Lisa Simpson. Ist ja wohl nicht zu fassen. Niki, wir kommen jetzt zur letzten Rubrik.
Und was schreibt eigentlich die Bild?
Post von Wagner. Liebe Taylor Swift. Warum klinge ich eigentlich wie dieser Homer Simpson? Naja, egal. Ihr Kuss nach dem Super Bowl. Wie sie da hingen an den Lippen dieses Bären. 1,96 Meter, 116 Kilo, sein Gesicht zugewachsen wie ein Urwald. Es war wie King Kong und die weiße Frau. Es war wie ein Film. Travis Kelceys Begabung ist alles wegzurempeln, was sich ihm in den Weg stellt. Er ist ein Zerstörer und ein Retter in letzter Not. Amerika liebt so einen Burschen. Breit wie ein Schrank. Taylor Swift ist ein Mädchen aus Silber. Ihre Songs handeln von Mädchenproblemen, vom Verlassenwerden und sich wiederfinden. Jemand sagte einmal, dass Taylor Swift die beste Freundin aller Mädchen ist. Weltweit. Taylor Swift ist heute größer als Madonna. Sie verkauft mehr als die Beatles. Sie ist Milliardärin. Und nun ist dieses Mädchen in einen King Kong verliebt, der sich die Brust aufreißt und Geld schreit. Taylor Swifts Eltern hatten eine Baumschule für Weihnachtsbäume. Das kommt überraschend. Gut.
Fun Fact eingebaut.
Einfach so. Was ich mich frage nach dem Kuss beim Super Bowl. Lieben sanfte Frauen Bären? Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner.
Lässt er uns wirklich mit existenziellen Fragen zurück?
Wirklich, ne? Toll. Also, ich würde an der Stelle gerne noch mal die Eishockey-Männer sehen. Statt diese parfümierten Arschlöcher.
Ja, genau.
Das hat mir gut gefallen. Naja, ansonsten, ja, dann würde ich sagen, dann...
Bleibt gesund.
Dann haben wir es wohl, ne? Bleibt gesund.
Den haben wir.
Den haben wir es.
Ciao. Tschüss.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womans-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassanier, Produktion Hannah Marahiel. Executive Producer Tobias Baukage. Ton und Schnitt Lara Schneider. Neue Episoden gibt es täglich, überall, wo es Podcasts gibt.